Und ich möchte mit euch mal ins Alte Testament gehen heute. Das Alte Testament ist ein ganz interessantes Buch. Ich finde unverzichtbar für jemanden, der Gott wirklich kennenlernen will. Und eigentlich auch unverzichtbar, wenn man verstehen möchte, warum Jesus das getan hat, was er getan hat. Aber bevor wir beginnen damit, möchte ich eine kleine Umfrage machen. Wer von euch hat denn das Neue Testament schon komplett durchgelesen? Der mal bitte Hand hoch. Das Neue Testament komplett durchgelesen. Okay, sehr viele. Und wer von euch hat das Alte Testament komplett durchgelesen? Schön, auch viele. Bisschen weniger als das Neue Testament, aber sehr viele. Und das finde ich gut, weil ich glaube, wir sind in einer sehr besonderen Situation im Moment. Wenn wir mal zurückgucken, im 15. Jahrhundert wurde erst der Buchdruck erfunden. Wahrscheinlich erst so ab dem 17. Jahrhundert konnte sich der Durchschnittsbürger ein Buch überhaupt erst leisten. Und das einerseits, auf der anderen Seite, nie waren die Übersetzungen in der Bibel so akkurat wie heutzutage. Ich meine, wann gab es das denn schon mal in den letzten zwei Jahrtausenden, dass jemand in den Buchladen gegangen ist und zwischen 10 verschiedenen Übersetzungen auswählen konnte? Wenn ich das erzähle, dann wird auch klar, ob du jetzt die Bibel ganz durchgelesen hast oder nicht. Davon kann ja wohl nicht dein Seelenheil abhängen, weil was hätten sonst die Menschen der ersten 17. Jahrhunderte getan? Aber wenn dir jemand einen langen persönlichen Brief schreibt, einen Brief, von dem deine Zukunft abhängt, einen Liebesbrief, würdest du ihn dann nur abschnittsweise lesen? Würdest du gleich zum Ende springen, um zu wissen, wie es endet? Oh. Ich liebe dich auch. Ich glaube nicht. Ich habe mal einen Film gesehen, das war ganz lustig, hat eine Frau ihrem, eigentlich war es der Ex-Freund, aber sie waren so kurz davor, wieder zusammenzukommen, sie hat ihm einen ganz langen Brief geschrieben und er hat gesagt, wow, den lese ich noch gleich heute Abend, und dann hat er angefangen, diesen Brief zu lesen, und er ist eingeschlafen. Am nächsten Morgen klopft's an der Hotelzimmertür und sie steht da und er wacht so auf, er liegt noch völlig angezogen auf dem Bett, hat den Brief in seiner Hand und sie sagt, und, hast du es gelesen? Und er so, ja. Und sie sagt so, und? Und er sagt so, Moment, sie erwartet jetzt, dass ich ja oder nein antworte. Ja. Und sie so, wirklich? Und er so, natürlich. Und sie so, oh, toll. Sie fällt ihm in die Arme, sie ist total glücklich. So happy hat er sie quasi noch nie erlebt. Und dann sagt sie irgendwann, oh, ich hätte nicht geglaubt, dass du so demütig bist. Und er denkt so, was um alles in der Welt stand in diesem Brief? 2. Timotheus 6, Vers 16 und 17. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gott schreibt in seinen Brief, lest nicht nur das Ende, alles ist nützlich, sogar das 4. Buch Mose. Und er schreibt's ans Ende, da wir sowieso alle ständig lesen. Jesus sagt zu dem Thema, oh, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo. Ich weiß nur, dass es ab Vers 17 beginnt. Es tut mir leid. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ist das Matthäus? Egal. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also Jesus ist nicht gekommen, hat gesagt, ich löse das Alte Testament auf oder ich löse es ab. Er hat gesagt, ich erfülle es. Und man könnte über diese drei Verse eine ganze Predigt schreiben. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn er sagt, wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich und wer nicht, wird klein heißen. Schließlich sind wir nicht mehr im alten Bund, sondern wir sind im neuen Bund. Das ist ein interessantes Thema. Wie gesagt, man könnte eine ganze Predigt, man könnte eine Lehre machen, nur über diese drei Verse. Aber das heben wir uns mal für ein anderes Mal auf. Aber was sagt ihr nach diesen Stellen? Lohnt es sich nicht, regelmäßig zurückzugehen und sich die Bücher anzuschauen, die man schon lange nicht mehr gelesen hat? Ich finde schon. Und ich möchte euch mal ermutigen, man kann die Bibel auch schneller lesen als in einem Jahr. Ich hatte mal besonders viel Zeit, ich war zwischen zwei Anstellungen und hatte da 3 Monate Zeit. Dann habe ich mich hingesetzt und habe die Bibel in 10 Wochen komplett durchgelesen. Also man kann sie auch sehr schnell lesen. Hat natürlich nicht nur Vorteile. Ist schon was anderes, wenn man die Bibel so liest, als wenn man sie Vers für Vers durchstudiert, das ist klar. Also man ist bei weitem nicht so tief. Und andererseits war das auch keine leichte Zeit für Jimena, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Wer traut sich schon zu sagen, Florian, du liest zu viel Bibel, kehr um. Also als ich dann nach 10 Wochen wieder aufgetaucht bin und wieder mehr Zeit mit ihr und den Kindern verbracht habe, hat sie sich schon gefreut. Okay, aber ihr habt schon erkannt, das Nebenziel von meiner Predigt heute ist, ich möchte euch anstacheln und anreizen, lest mehr Altes Testament, es lohnt sich. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, um die es heute geht. Schlagt bitte auf im 4. Buch Mose, Numeri 21, also 4. Buch Mose 21 ab Vers 4. Hier ist die Geschichte von der ehernen Schlange. Ehern heißt, könnte eisern sein, könnte bronzen sein, könnte Messing sein. Auf jeden Fall Metallen. Und mein erster Punkt ist, verliere nicht das Ziel aus den Augen. Begeben wir uns mal gedanklich zurück in das 12. oder 13. Jahrhundert vor Christus, wenn ich richtig gerechnet habe. Das Volk Israel ist aus Ägypten geflohen und jetzt irrt es schon ungefähr 38 Jahre lang durch die Wüste auf der Sinai-Halbinsel. Sie essen jeden Tag Wachteln und Manna. Einmal in der Woche gibt es Wachteln, den Rest der Woche steht Manna auf dem Speiseplan. Das ist ein Brot, was Gott ihnen aus dem Himmel schenkt quasi. Und wir lesen mal, wie es den Israeliten hier geht. 4. Mose 21, ab Vers 4 bis Vers 8. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Warum waren die Israeliten so undankbar? Nun, wenn man sich in sie hineinversetzt, ich glaube, man kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Wo waren sie? Sie standen wieder am Schilfmeer. Das Schilfmeer ist das, was diese Sinai-Halbinsel von Ägypten trennt. Was für ein Umweg. Nach 38 Jahren sind sie wieder genau da angekommen, wo sie eigentlich aufgebrochen sind. Genau an der Stelle, wo sich ihre Väter und Mütter auf den Weg in die Freiheit gemacht haben. Der Grund, warum sie nicht ins verheißene Land durften, das lag auch nicht an ihnen. Sie waren eigentlich nicht schuld, sondern es waren ihre Väter und ihre Mütter. Nach 38 Jahren standen sie wieder da. Von der alten Generation haben nicht mehr so viele gelebt. Wahrscheinlich nur noch Mose, Josua, Kaleb, Miriam und Aaron waren inzwischen auch schon verstorben. Und sie waren wieder zurück am Anfang. Und irgendwie zeigt sich hier, dass diese junge Generation nicht viel besser ist als damals die alte. Wenn wir nämlich ein bisschen zurückblättern, dann sehen wir, sie haben gerade einen großen Sieg gegen das Volk der Kanaaniter errungen. Gott stand ihnen zur Seite. Und Gott hat ja auch prophezeit, das Land liegt jetzt zum Greifen nahe. Aber trotzdem, auf einmal muss Gott wieder dieselbe Leier hören, die er vor 38 Jahren gehört hat von den Eltern. Sie meckern wegen dem Essen. Ich meine, was ist das für ein Essen? Manna, Brot, was Gott ihnen selber gibt. Jede Woche gibt es ein Wunder und die Wüste ist voll mit Wachteln. Immer zu Wachteln. Ich möchte mal eine ordentliche Essiggurke. Musst du auch manchmal gegen Gott oder bist undankbar oder bist einfach unzufrieden mit deiner Situation? Ich merke, mir fällt es oft gar nicht auf, wenn es so ist. Zum Beispiel spiele ich ab und zu Lotto. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich sogar mal erzählt. Jetzt im Moment so ein Jackpot von 50 Millionen, das wäre doch was, oder? Ich kaufe dann immer ein Feld, fülle ein Feld aus, weil das reicht. Ich glaube nicht, dass wenn ich mehrere Felder ausfülle, dass dann meine Chancen wirklich signifikant steigen, aber die Ausgaben schon. Vor 2 Wochen habe ich mal so mit meinem Kollegen beim Essen gesprochen und ich habe gesagt, hey, Jackpot ist gerade hoch, wollen wir uns mal gemeinsam ein Lotto loskaufen, weil das hat ja so was Verbindendes. Und er schaut mich an und sagt, Lotto? Nein, ich spiele kein Lotto. Lotto ist doch nur was für Leute, die nicht daran glauben, dass sie selber genug verdienen können. Und ich war so, oh. Wow. Also habe ich so nachgedacht, habe so gedacht so, warum spiele eigentlich ich Lotto? Ich meine, ich als Jünger, habe ich nicht eigentlich von Gott schon alles erhalten, was ich brauche? Warum reizt mich dann ein 50-Millionen-Jackpot? Was ist das, nach was ich mich sehne? Ein bequemeres Leben, mehr Freiheit, weniger Sorgen. Aber sehe ich in dem Moment nicht, dass Gott eigentlich schon alles vorbereitet hat für mich? Und die Israeliten, die haben das aus den Augen verloren. Die haben das Ziel aus den Augen verloren. Statt dass sie sich vorbereitet haben und gefreut haben auf den Einzug ins verheißene Land, haben sie wieder angefangen zu bereuen, dass sie überhaupt weggegangen sind aus Ägypten. Statt dass ich mich freue und vorbereite auf den Einzug ins verheißene Land, mache ich mir so Gedanken, so, ah, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann hätte ich mehr Freiheit, dann könnte ich endlich die Dinge machen, die ich wirklich machen will. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auf das Ziel fokussierend? Weil Gott will dich auch ins gelobte Land führen. Oder bist du auch abgelenkt? Worauf schaust du? Aber gehen wir mal zurück zur Bibelstelle. Die Reaktion von Gott ist schon ziemlich heftig, oder? Also, ich habe auch murrende Kinder zu Hause. Gestern zwischen 17 und 20 Uhr haben sie nur gemurrt über alles. 3 Stunden lang. Danach waren meine Nerven völlig runter. Ich dachte so, oh wow, jetzt muss ich noch meine Predigt fertig schreiben. Ich habe erstmal Kaffee gebraucht. Aber okay, ja. Ich meine, das sind halt nur Kinder. Die Israeliten sind ja auch nur Kinder. Warum Kinder Gottes, ja.
Warum reagiert Gott so heftig?
Warum sendet er Schlangen?
Und die Antwort ist, Gott heilt hier durch die Schlangen ein sterbendes Volk. Die Schlangen sind stellvertretend für die Sünden, die wir in unserem Leben haben. Und manchmal sind die Sünden gar nicht so schlimm. Besonders dann, wenn sie so langsam und schleichend kommen. Wenn wir so langsam und schleichend das Ziel aus den Augen verlieren. Wenn wir immer so ein bisschen weltlicher werden. Nicht mehr so radikal wie früher. Nicht mehr so konsequent wie früher. Wenn die Dinge des Alltags immer mehr Raum in unserem Herzen einnehmen. Wenn wir keine Zeit mehr haben für Dinge wie Altes Testament lesen. Und die Israeliten haben damals langsam, aber sicher vergessen, dass Gott sie führt. Sie haben vergessen, dass sie ein Ziel haben, dass er ein Ziel mit ihnen hat, dass er mit ihnen ist, dass er was Großartiges für sie vorbereitet hat. Und ich frage mich, wie wäre das weitergegangen, wenn er einfach ihr Murren überhört hätte oder wenn er gesagt hat, gut, dann schicke ich euch morgen mal Maiskolben. Ihr wollt essen, ihr wollt anderes essen, ich sende euch anderes Essen, wenn es nur das ist. Wie wäre das weitergegangen? Hätten sie irgendwann ihre Hoffnung auf dieses große Ziel, auf diese Perspektive, ein eigenes Land zu haben, das verheißene, das gelobte Land, wo Milch und Honig in Strömen fließt, hätten sie die Hoffnung darauf verloren? Hätten sie sich irgendwo auf halbem Wege niedergelassen? In Römer 6, Vers 23 werden wir gewarnt. Der Sündepreis ist der Tod, heißt es. Und manchmal ist die letzte Maßnahme, die uns noch helfen kann, dass Gott uns drastisch aufrüttelt. Aber ich finde es auch interessant, wie Gott sie dann von der Plage wieder rettet. Er lässt Mose eine metallene Schlange aufrichten. Und jeder, der sie ansieht, wird geheilt. Man hätte sie ja auch einfach so heilen können. Sie kehren um und er vertreibt die Schlangen und er heilt sie. Hat aber nicht gemacht. Er hat diese Schlange aufgestellt, aufstellen lassen. Und jetzt stellt euch mal das vor. Zu deinen Füßen winden sich Schlangen, dich beißt was in die Wade, aber du weißt, ich muss auf diese eherne Schlange schauen. Das ist das, was mich retten kann. Und nichts anderes. Das war der Weg, den er gewählt hat. Sehr interessant. Ich komme gleich noch weiter darauf zurück. Aber bevor ich nochmal darauf zurückkomme, lasst uns mal weiterblättern im Alten Testament, weil diese eherne Schlange, die wir hier sehen, die taucht 700 Jahre später nochmal auf. Und diesmal nicht in einem guten Kontext. Es ist eigentlich fast nur eine Randnotiz, aber diese Randnotiz, mit der kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Und der heißt, verwechsle nicht das Ziel. 2. Könige 18, Verse 1 bis 4. Hier taucht die Schlange zum zweiten Mal auf. 700 Jahre später. 2. Könige 18. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sescharias, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte er Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. 700 Jahre später taucht die Schlange auf einmal wieder auf. Und was mit ihr passiert? Sie ist zu einem Götzenbild geworden für Israel. Sie haben ihr einen Namen gegeben und sie haben ihr Opfer gebracht und sie haben sie geweiht. Wie kann das sein? Gott war es doch, der durch diese Schlange das Volk gerettet hat. Wer hat denn geheilt? Es war doch Gott und nicht diese Schlange. Nachdem die Schlangen weg waren und die Israeliten geheilt waren, war doch dieses Zeichen nichts mehr als ein Gegenstand, der seine Pflicht erfüllt hatte. Eigentlich hätte man ihn da gleich zerstören können. Aber wir Menschen, wir sind sentimental. Wir halten oft fest an den Dingen, die wir gewöhnt sind oder die uns lieb gewonnen sind. Dinge, die uns heilig geworden sind. Und ich sage euch, wenn das nicht so wäre, wenn wir Menschen nicht so wären, nicht so sentimental wären, dann gäbe es nicht so viele religiöse, christliche Gemeinden, die sich alle unterscheiden durch Details. Die Wahrheit ist, wir hängen sehr schnell fest an unseren Traditionen und wollen von denen nicht mehr loslassen. Und ohne dass wir es merken, werden sie uns dann wichtiger als Gott. Und deshalb sage ich, verwechselt nicht das Ziel. Das Ziel ist die lebendige Beziehung mit Gott und nicht die Traditionen, die uns helfen sollen, diese Beziehung zu leben oder diese Beziehung zu vertiefen. Wenn es anders kommt, als wir uns das gedacht haben, wenn es sich anders herausstellt, als so, wie wir die Bibel interpretiert haben, sind wir dann noch in der Lage, uns umzuorientieren? Ich bete wirklich, dass es so ist. Und dass unsere Augen dann nicht zu verschlossen sind. Dass wir das nicht mehr ändern können, was wir falsch praktizieren. Ich erzähle euch mal ein Negativbeispiel. Während meines Studiums habe ich mal ein Praktikum in Stuttgart gemacht. Und da gibt es keine internationale Gemeinde. Also bin ich hin und habe abwechselnd die traditionelle Gemeinde dort besucht und eine freie evangelische Gemeinde. Und diese freie evangelische Gemeinde war wirklich eine tolle Gemeinde. Ich habe da einen Bibelkreis besucht und die Leute da waren toll, herzlich, echt nah, hatten wirklich ein brennendes Herz für Gott. Aber leider hatten sie eine sehr komische Vorstellung von Taufe. Eigentlich hatten sie gar keine Vorstellung von Taufe. Das heißt, sie wussten nicht wirklich, was dieses Thema bedeutet. Und da habe ich mich mal hingesetzt mit einem von ihnen und habe gesagt, guck mal hier, das ist das, was die Bibel zum Thema Taufe sagt. 4, 5 Stellen, siehst du, was für eine krasse Bedeutung in der Bibel die Taufe hat. Und er guckt mich an und ich so, okay, ja, aha, ich will erst mal gucken, was meine Gemeinde dazu sagt. Und ist dann losgegangen, hat sich an seine Gemeinde gewendet, hat gesagt, was ist denn unsere Überzeugung der Taufe gegenüber? Und kam dann zurück und hatte ein DIN A4 Blatt mit der Überzeugung dieser Gemeinde zum Thema Taufe. Und da standen dieselben Bibelstellen drauf und da wurden dieselben Schlüsse gezogen. Taufe ist der Moment, in dem die Sünden vergeben werden. Taufe ist der Moment, in dem du den Heiligen Geist erhältst. Taufe ist der Moment, in dem du Mitglied der Gemeinschaft wirst, der Gemeinde wirst. Das stand da drauf. Aber wenn ihr jetzt denkt, also wie kann das sein? Es war so, dass diese Gemeinde, die hatte dieses Taufverständnis, diese Taufüberzeugung, hat sich dann aber auch für andere Strömungen geöffnet, um nicht so radikal mit ihrer Ansicht zu sein, hat andere Strömungen und Ansichten akzeptiert und irgendwann wusste keiner mehr, dass das überhaupt mal die Überzeugung war. So, und wenn ihr jetzt glaubt, dass der, mit dem ich das gelesen habe, dass der jetzt gesagt hätte, wow, ja, wenn das so ist, dann muss ich mich taufen lassen. Das war leider nicht so. Er hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, na sowas. Und dann ging es weiter wie bisher. Warum? Weil wir Angst vor Veränderung haben. Das ist so bei uns. Wir haben Angst davor, auf einmal radikal alles anders zu machen. Wir haben Angst davor, unsere Gemeinschaft, unsere Beziehungen, die wir haben, zu gefährden. Ja? Weil die Gemeinde hatte ja nicht mehr diese Überzeugung. Und auf die Art und Weise werden wir blind der Wahrheit gegenüber. Aufgrund der Tradition, die wir leben. wegen der Angst vor dem Neuen. Aber was ist denn das Ziel? Das Ziel ist doch nicht die Tradition, die wir hier aufgebaut haben miteinander, auch wenn sie noch so schön ist, sondern das Ziel ist doch die Beziehung mit Gott, ganz egal, was auch sonst so ist. Ganz egal, was für Traditionen wir sonst so haben. Das ist doch das Ziel. Man kann das Ziel verwechseln und dann ist die Gemeinde das Ziel und nicht mehr die Beziehung mit Gott. Die Gemeinschaft und die Tradition und das Zusammensein und das schöne Miteinander. Ich frage mich, wie haben die Israeliten damals wohl reagiert, als Hiskia die Schlange zerstört hat? Ich meine, wie alt war Hiskia damals? Er war 25, als er König wurde. Wahrscheinlich hat er es nicht sofort gemacht, aber lass ihn mal 40 gewesen sein. Da kommt dieser Typ her, 40 Jahre, ja? Was denkt er eigentlich, dass er ist? Diese Schlange, die wir seit 700 Jahren hier bewahren, ja? Ohne diese Schlange hätte doch das Volk Israel gar nicht existiert. Das ganze Volk wurde doch gerettet durch die Schlange. Du, Hiskia, wärst gar nicht hier ohne diese Schlange. Und die willst du jetzt zerstören? Also ich glaube nicht, dass die Leute gesagt haben, gut gemacht, Hiskia. Räume auf mit den Traditionen, du hast recht. Wie wäre das, wenn das Turiner Grabtuch echt wäre? Ich meine, das Turiner Grabtuch, ja, da denken wir an katholisches Mystentum, löst jetzt bei uns wahrscheinlich nicht gerade die positivsten Assoziationen aus. Aber jetzt stell mal vor, das Turiner Grabtuch wäre echt. Das ist das Tuch, was Jesus über seinem Gesicht hatte, als er gestorben war. Da ist Schweiß und Blut von Jesus drin. Dieses Tuch war das Erste, was Jesus berührt hat nach seiner Auferstehung, als er es sich vom Gesicht weggezogen hat. Man braucht es deshalb ja nicht gleich anbeten. Aber was würdest du sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, lass es uns verbrennen? Alles, was unsere Beziehung mit Gott beeinträchtigt, von dem müssen wir uns trennen. Ganz egal, wie heilig es oder wie besonders es vielleicht ist. Nicht heilig, wie besonders es ist. Also dieses Tuch, das wäre besonders, das will ich sehen, das will ich anfassen. Ja? Aber wenn das meiner Beziehung mit Jesus im Wege steht, dann muss ich mich davon fernhalten, beziehungsweise dann muss es zerstört werden. Weil verwechsle nicht das Ziel. Das Ziel ist die Beziehung mit Gott. Und der dritte Punkt. Lass dich nicht vom Ziel abbringen. Klingt alles ähnlich, ich weiß. Johannes 3, 14 bis 17. Schlagt mal auf in Johannes 3, 14 bis 17. Jetzt kommen wir zur dritten Stelle, in der diese eherne Schlange erwähnt wird. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Vers 14 bis 17. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ist es nicht wunderbar, wie hier an der Stelle das Alte Testament und das Neue Testament miteinander verzahnt ist, wie es zusammenspielt? Diese eherne Schlange, eine Prophezeiung für Jesus am Kreuz. Wenn wir Jesus anblicken, wenn wir auf ihn blicken, ja, dann werden wir am Leben bleiben, selbst wenn uns die Sünde beißt. Es wird der ein oder andere sagen, naja, also Jesus als Schlange sehen, als Lamm, ja, oder als Löwe, aber Jesus als Schlange, das ist für mich kein Bild für Jesus. Aber im 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es über Jesus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und im 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst auf dem Holz getragen hat. Das heißt, was sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen, wie er am Kreuz hängt? Wir sehen unsere Sünden. Da oben hängen unsere Sünden. Da oben hängen die Schlangen, die uns beißen. Und es geht uns wie den Israeliten. Die Sünde ist nach wie vor da. Die Schlangen winden sich zu unseren Füßen. Sie beißen uns in die Waden. Und wir wollen am liebsten ihnen immer nur ausweichen. Wir wollen drauftreten. Wir wollen loswerden von ihnen. Wir wollen zum nächsten Arzt und geheilt werden. Wir haben Angst, dass die Lösung, die Gott uns bietet, vielleicht nicht funktioniert oder nicht ausreicht. Kennst du dieses Gefühl von Zweifel, von Angst, wenn du versagt hast? Wenn du dann den Eindruck hast, dein Leben dreht sich nur noch darum, dass du gegen diese Sünde oder dieses Problem, was du hast, kämpfst. Und es zieht dich runter und du hast so den Eindruck, du verlierst diesen Kampf. Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, die waren so, da hatte ich den Eindruck, ich kämpfe nur noch erfolglos gegen die Sünde. Es zieht mich immer weiter runter. Ich bekomme das nicht in den Griff. Ich bin zu schwach. Bin ich überhaupt gut genug, ein Jünger zu sein? Habe ich überhaupt das Recht, mich Jünger, Nachfolger, Schüler Jesu zu nennen? Kann Gott mich so überhaupt lieben? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber wenn du dieses Gefühl hast, dann schau auf Jesus, schau aufs Kreuz, schau, schau, schau. Und dann wirst du gerettet werden. Dann wirst du leben. Schau nicht nur auf dich und auf deine Sünde, weil dein Selbstmitleid wird dich zerstören. Am Kreuz, da hängt das größte Zeichen von Gottes Liebe für dich, was man sich vorstellen kann. Lass dich nicht vom Ziel abbringen. Das Ziel ist die Beziehung mit Gott. Ich habe immer wieder Zeiten gehabt, wo ich mich von diesem Blick auf meine Sünde losreißen musste und wieder zurück auf das Ziel. Gott hat uns unsere Sünden genommen. Er hat gesagt, er befreit uns davon. Und das Gebot, was er uns gegeben hat, ist Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in solchen Zeiten bin ich gelähmt und kann gar nicht mehr lieben. Und dann muss ich mich losreißen. Ich muss auf Jesus schauen. Ich muss auf seine Liebe schauen. Ich muss sagen, okay, ich gehe diesen Schritt. Ich versuche, das zurückzulassen und ich versuche wieder zu lieben. Ich versuche Gott zu lieben. Ich versuche meinen Nächsten zu lieben. Und wenn ich das tue, dann befreit mich das auch wieder. Und dann auf einmal ist die Sünde, die mich die ganze Zeit so gefangen gehalten hat, dann nimmt sie auch wieder ab. Dann kann ich mich aus ihr befreien. Das ist meine persönliche Erfahrung. Lass dich nicht vom Ziel abbringen. Das Ziel ist die Beziehung mit Gott. Ich möchte im Fazit nochmal diese drei Punkte nennen, die so gleich klingen. Wie kann man die überhaupt auseinanderhalten, wenn man sie nicht aufgeschrieben hat? Erstens, verliere nicht das Ziel aus den Augen. Verliere nicht das Ziel aus den Augen, indem schleichend weltliche Dinge in dein Leben kommen und dir den Fokus wegnehmen und das Leben dich gefangen nimmt. Das zweite ist, verwechsle nicht das Ziel. Die heilige Gemeinschaft, die tollen Traditionen, die wir gemeinsam haben, die uns gut tun, die sind nicht das Ziel. Das Ziel ist die Beziehung mit Gott. Und drittens, lass dich nicht abbringen von dem Ziel. Ganz egal, was an dir zieht, welche Sorgen und Probleme an dir nagen, das Ziel ist Jesus. Und die Beziehung zu ihm. Und zum Schluss, lest mir Altes Testament. Vielen Dank. Gott sei die Ehre.